Hallo ihr Lieben, wir melden uns aus der Zukunft. Seit Episode 43 heißt dieser Podcast ja Pure Leben. Diese Episode jetzt, die ist noch aus der Pure Leben in Vorarlberg Zeit. Und das heißt, sie enthält eventuell Vorarlberger Dialekt oder ein spezielles Thema aus diesem Bundesland hier. Ja? Also keine Angst, wenn du ihr etwas nicht versteht, ja, einfach bei uns nachfragen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen wieder bei eurem Lieblingspodcast Pure Leben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem wundervollen Format. Egal, wo ihr gerade wieder dabei seid. Heute zu Gast Andreas Jäger, bekannter Meteorologe, Moderator und Autor, hat uns hier in unserem Studio besucht. Wir haben mit ihm über sein Buch Die Alpen im Fieber und die künftigen Auswirkungen des Klimawandels bei uns in den Alpen gesprochen. Aber auch über die Chancen, die sich eröffnen können, wenn wir noch die Kurve kratzen und die Erhitzung des Klimas eindämmen. Andreas Jäger ist überzeugt, Zitat, dass man in 50 Jahren von den 20er Jahren dieses Jahrhunderts sprechen wird. Darüber, ob wir es verbockt oder geschafft haben. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge und Andreas Jäger. Du hörst Pure Leben, dein Podcast für eine lebenswerte Zukunft. Pure steht für pflanzenbasiert, unverpackt, regional und ethisch fair. Heute mit Andreas Jäger.
Ja, willkommen zurück. Wir haben heute den Andreas Jäger da, den kennt ihr ganz sicher. Er ist nämlich ein bekannter Meteorologe, Moderator, war zum Beispiel auch Ö3-Wettermann, und so weiter. Er hat das Buch Die Alpen im Fieber geschrieben, das wir natürlich auch hier haben. Und da geht es um Klimawandel und die regionalen Auswirkungen. Also hallo Andreas, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank.
Hallo an Katrin, schön, dass hallo ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, richtig cool. Also der Andreas ist ja eigentlich aus Hohenems, wohnt aber jetzt nicht mehr hier, sondern in Niederösterreich, richtig?
Richtig, ja. Also ich wohne im Wienerwald, in Wien-Nähe, in Niederösterreich. Ja. Na, es ist ganz okay, aber eigentlich wohne ich, weil Wien-Nähe ist und das ist von der Arbeit her praktischer. Ich würde gerne in Vorarlberg leben.
Ah,
ja, hätte nichts dagegen.
Dann hast du schon eine Antwort schon nachher vorweggenommen. Ja, und es ist gar nicht so leicht, den Andreas zu erwischen. Und zwar habe ich ihn jetzt nur deswegen hier ins Studio reinbringen können, weil wir uns eben gestern beim Radgipfel getroffen haben. Da hat nämlich der Andreas einen Impulsvortrag gehalten, auch zum Thema Klimawandel und regionale Auswirkungen. Und deswegen habe ich ihn gleich weggesnappt. Heute Morgen gleich nach dem Frühstück hier rein in unser schönes Studio im Hohenems.
Also es ist, ich konnte nicht Nein sagen, weil nachdem der Martin mich schon...
Ich habe ihn verfolgt
zur Kasse. Ich glaube, man darf sagen, ja, bei einer bekannten Supermarktkette mich erwischt hat und mich bis zur Kasse verfolgt hat. Und dann, die Ann-Kathrin mir aufgelauert ist da im Löwensaal. Das ist lustig gewesen. Ja, ja. Man denkt, jetzt kannst du nicht mehr sehen. Jetzt
keine Chance mehr.
Die meinen sie ernst.
So ist es. Aber bevor wir ins ernste Thema einsteigen, Klimawandel und sowas, wollen wir dich kurz ein bisschen besser kennenlernen. Wir sind ja auch ein sehr persönlicher Podcast.
Okay.
Weil in Vorarlberg gemein, wir kennen uns ja alle, oder?
Ja, genau. Also gerade Dialekt.
Ja, klar.
Also, wenn sie kann, wenn sie will.
Wenn sie will.
Genau. Und dafür haben wir immer die schönen Entweder-Oder-Fragen. Also da antwortest du einfach schön spontan.
Ja.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Okay. Ö3-Wecker oder Abendprogramm?
Ö3 Wecker.
Tatsächlich, Morgenmensch.
Ja, total.
Heftig.
Wow.
Schreiben oder reden?
Schreiben.
Okay. Mountainbike oder Wanderschuhe?
Ich kann aber besser reden, aber ich tue trotzdem lieber schreiben. Mountainbike oder Wanderschuhe? Ja. Wanderschuhe jetzt.
Okay.
Früher hätte ich gesagt Mountainbike, aber es hat sich ein bisschen geändert, Wanderschuhe.
Wandel. Niederösterreich oder Vorarlberg?
Vorarlberg. Yes. Also eigentlich ganz klar Vorarlberg. Mhm. Ja. Es ist unterm Strich Vorarlberg.
Okay. Na gut, dann steigen wir ein ins Thema. Dein Buch, Die Alpen im Fieber, das haben wir hier natürlich auch liegen, ganz klar. Das kam 2021 raus über den Bergwelten Verlag, den man wahrscheinlich auch kennt. Und wir haben natürlich fleißig drin geschmökert und das ist ja extrem cool illustriert. Also es ist fast wie so ein Schulbuch aufgebaut.
Ein Lehrbuch eigentlich.
Absichtlich, ja.
Finde ich gut.
Also die Illustrationen sind absichtlich so, dass man das Gefühl hat, man kennt sie sofort aus. Fast ein bisschen für Kinder.
Ja.
Und dann im Text geht es dann schon zur Sache, finde ich. Oder?
Ja, ich finde das echt cool, weil so hat man, also ja, es klingt fast wie für Dummies, nur eben eben nicht mit erhobenen Zeigefinger und irgendwie eben kindisch, sondern man fühlt sich total, also ja, wie du gesagt hast, man checkt sofort, man weiß, worum es geht und man wird einfach angenehm aufgeklärt.
Ja.
Das finde ich echt cool.
Es war das Ziel und es hat funktioniert, man erreicht die Ziele nicht immer, aber in dem Fall glaube ich schon. Mhm. Ich bin sehr stolz immer noch auf das Buch.
Aber wieso hast du das überhaupt geschrieben?
Das ist ein klassisches Byproduct von Corona. Nein, also schau, ich habe schon andere Bücher geschrieben. Ich habe das Wetterjahr in Österreich geschrieben um 2003 mit Manfred Bauer damals. Wir haben das zusammen gemacht, ein ganz ein lieber Meteorologenkollege von mir. Und ich weiß, dass es wahnsinnig viel Arbeit ist. Also wenn du zu wenig Arbeit hast, schreib ein Buch. Mhm. Ja. Vor allem ein Sachbuch, weil du musst wahnsinnig viel recherchieren und Papers lesen und so. Weil beim Klimawandel, da kann ich nicht mit dem Wissensstand von vor 15 Jahren hingehen oder vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren. Es kommt dauernd, wird was ergänzt und erneuert und präzisiert und du musst natürlich das Neueste drin haben. Es ist richtig viel Arbeit. Ich habe ein Jahr lang nebenberuflich die ganze Freizeit geopfert. Also so schaut es aus, wenn du das Buch schreibst.
Ja.
Wirklich, also.
Na, schaut das aus, ja.
Wirklich sicher ein Dreivierteljahr lang sehr intensiv. Also, ich bin wirklich jedes Wochenende gesessen und am Abend und dann, weißt du, die Freundin hat durch die Finger geschaut, ne?
Hoffentlich hat es ihm im Ende dann doch gelohnt.
Ja, also ich bin extrem glücklich und ich habe es geschrieben, weil ich auch für mich einmal den Status quo zusammenfassen wollte. Mhm. Und der Fokus war, okay, Klimawandel, wie wirkt sich das eigentlich in den, was spielen die Alpen für eine Rolle im Klimawandel und wie wirkt der Klimawandel auf die Alpen? Mhm. Und da kommst du drauf, ich meine, ich habe es vorher schon gewusst, aber dann musst du es nochmal recherchieren und kommst nochmal ganz klar drauf, dass wir natürlich nie eine Insel der Seligen waren.
Ja.
1816, das Jahr ohne Sommer, hatte die Ursachen in großen Vulkanausbrüchen in Indonesien, in Tambora 1815. Mhm. Das hat eine derartige Abschattung gegeben, dass dann die Ernte ausgefallen ist, die letzte große Hungersnot 1816 in Europa und in Nordamerika. Ja. Also wir waren immer schon irgendwo, sind wir zusammengehangen, wenn wir glaubt haben, wir sind auf einer Insel.
Ja, es ist halt doch global, ne? Also man denkt sich immer, ja, hinter den Alpen, da sind wir sicher, passt schon und so, Bodensee, gleicht das schon aus.
Ja.
Aber so einfach ist das auch nicht. Der Untertitel von deinem Buch ist ja die 2-Grad-Grenze für das Klima unserer Zukunft.
Mhm.
Und das ist ja irgendwie das, wo wir irgendwo hinwollen. Aber wir sind ja jetzt also ganz weit weg vom 2-Grad-Pfad, also eher Richtung 5 Grad unterwegs, wie du auch gestern nochmal gesagt hast.
Ja.
Ich will da jetzt gar nicht groß drauf eingehen, was das erstmal bedeutet. Erstmal die Frage, wie können wir denn das überhaupt beweisen, dass wir da jetzt gerade unterwegs sind? Also auch gerade so für die kritischeren Menschen da draußen, die sich schon denken, ja, Klimawandel gibt's schon, aber das wird doch alles nicht so schlimm und wir sind sowieso nicht schuld.
Ja, also das ist mittlerweile wirklich alles aufgedröselt. Also es hat sogar ein deutscher Klimatologe den Nobelpreis dafür bekommen, dass er sozusagen schon 1990 bewiesen hat, dass der menschlichen Footprint, also dass der Mensch den Klimawandel den aktuellen macht. Es sind einfach wirklich wir. Es ist nicht die Sonne, weil die Sonne ist seit den 60er Jahren nicht mehr stärker geworden, es ist der Mensch. Also da ist es wirklich durch, dass wir wissen, es ist der Mensch. Mhm. Und die Frage ist jetzt, wie rechnet man in Zukunft, recht lustig. Also ich habe jetzt zum Beispiel ich habe gute Daten, sagen wir mal, bis 1850. Und dann weiß ich von 1850 bis 2020 oder in dem Fall jetzt 2023, wie der Wetterverlauf ist. Und dann versuche ich mit einem Klimamodell, das ich 1850 auf den Weg schicke, versuche ich diese Temperaturkurve, die hat ja auch Schwankungen und dann ab 1980 ist es aufwärts gegangen, aber es gibt Schwankungen drin, versuche ich, kann mein Klimamodell die Schwankungen der Wirklichkeit überhaupt nachbilden? Ich lass es einmal loslaufen und schaue, was kommt denn aus, was kommt dann 50, 60 Jahre später raus, wenn es laufen lässt, oder 150 Jahre später, eigentlich 170 Jahre später, was kommt da raus? Ja? Mhm. Und da sind wir sind die so weit, dass die Modelle das richtig gut können. Also die Schwankungen in ihrer Größenordnung haben sie voll drin. Also wenn die Temperaturkurve in Österreich eine Delle macht, machen die Temperaturmodelle auch eine Delle. Also das heißt, die einzige Probe, die ich habe, ist sozusagen, das sind jetzt mal 170 Jahre, da sehe ich, okay, das funktioniert. Und dann sage ich, wenn es für 170 Jahre funktioniert, kann es auch in die Zukunft laufen lassen. Und dann ist es aber keine Prognose, sondern eine Projektion. Dann geht es darum, ab jetzt geht es sozusagen darum, wie wird es in Zukunft sein? Und da gibt es diese berühmten Pfade. Das eine ist, wo man sagt, okay, wir machen mit Fossil so weiter, dann sind wir irgendwo ganz oben oder wir sind ganz brav, kommen ganz schnell von Fossil runter. Das heißt, der CO2-Druck wird nicht mehr erhöht und dann pendelt sich das halt ein. Und jetzt sind wir so, dass wir von diesem, also wenn man sich jetzt sozusagen die Projektion hernimmt, dass man sagt, was die Regierungen sich jetzt so vorgenommen haben, dann landet man von diesem rosa schlechten Pfad nach oben, wo es ganz heiß wird, am unteren Ende, aber immer noch in Österreich bei 5 Grad.
Wahnsinn.
Bis 2100. Und das ist eine komplett andere Welt. Das ist eine Welt, wo man Vorarlberg nicht mehr kennt. Also das hat dann ein komplett anderes Gesicht. Das hat mit dem Vorarlberg jetzt nichts mehr zu tun. Die ganzen dominierenden Fichtenwälder, was, das ist alles vorbei.
Und da ist sich die Wissenschaft schon seit wann sicher, dass das so ist? Also da gab es ja dann immer, früher noch Zweifel, ob das der Mensch gemacht, der Klimawandel ist.
Ja, de facto, es ist immer so, die Zweifel, die in der Öffentlichkeit waren, die hatten die Wissenschaftler auch immer, nur halt vielleicht 20 Jahre vorher. Weil es dauert wahnsinnig lang, bis das durch ist, dass man das mittlerweile eh schon verstanden hat. Weil die lesen dann Arbeiten, die 30 Jahre alt sind, ja, also die Kritiker, und sagen, ja, aber da, das ist ja die Sonne, das ist noch gar nicht bewiesen. Und da musst du mühsam sagen, ja, das stimmt, diese Arbeit gab's. Dann ist man dem auf die Spur gegangen und jetzt gibt es den Beweis, genau, dass es eben nicht die Sonne war. Das ist immer dieser Delay, den du hast und den die Leute auch jetzt, also die sagen wir jetzt mal Klimawandelleugner, ganz bewusst alte Arbeiten, die wissen das ja, oder? Die zitieren Sachen, die schon längst widerlegt sind. Und die Sonne ist schon tausendmal widerlegt. Seit 1960 ist die Sonne ganz oben und hat einen langsamen Sinkflug in ihrer Intensität und die Temperatur hat ab den 80er Jahren erst richtig abgehoben. Also die Sonne kann es nicht sein.
Genau, und was mir auch immer auffällt, ist, die vermischen ja die alten Arbeiten mit aktuellen und es wird immer zusammengeschustert.
Und nämlich Videos nicht aus Dummheit, Martin, befürchte ich, sondern aus Kalkül.
Ja, eben. Das befürchte ich auch, ja. Das ist richtig Propaganda schon, ja.
Du hast ja gestern bei deinem Vortrag auch, wie du gesagt hast, eine neue Formulierung eingeführt, nämlich die drei apokalyptischen Reiter der Klimakrise. Magst du da mal kurz drauf eingehen?
Ja, es ist einfach sozusagen die drei Haupteffekte, die Auswirkungen der Wärme. Also es gibt sozusagen drei Hauptauswirkungen von warmer Luft. Es ist wärmer als vorher. Und wenn die Luft wärmer ist, dann habe ich der erste apokalyptische Reiter, sind Dürren, weil wenn die Luft wärmer ist, kann sie besser Wasser aufnehmen und es wird schneller trockener. Man kennt das vom Föhn. Der Föhn, der Schneefresser, also der alles, was feucht ist, nimmt der auf. Ja? Das ist der erste und das führt zu Dürren. Haben wir im Mittelmeerraum gesehen jetzt zum Beispiel mit diesen ganzen Waldbränden von Ost bis West, ja? Was noch nie vorher gegeben hat. Das ist der erste apokalyptische Reiter. Der zweite ist, wenn die Luft warm ist, kann sie mehr Wasserdampf aufnehmen. Und wenn sie mehr Wasserdampf aufnehmen kann und dann plötzlich die Bedingungen passen für Regen, dann regnet es für umso heftiger. Das haben wir heuer erlebt, eben, das habe ich im Vortrag gemacht, heuer erlebt mit diesem Rheinhochwasser, wo wir sozusagen vielleicht ein 50-jährliches Ereignis hatten, aber erst vergangenes Jahr hatten wir ein 100-jährliches Ereignis, wo wir diesen Rekordniederschlag in Vorarlberg hatten mit über 200 Liter in Bregenz. Das heißt, weil die Luft wärmer ist, mehr Wasserdampf, wenn es dann regnet, umso mehr. Das ist der zweite. Und der dritte ist, der Wasserdampf ist auch die Energie der Stürme. Also ohne Wasserdampf, ein Hurricane lebt vom heißen Meer. Dass das Meer nämlich, es muss mindestens 720 Grad haben, dann ist der Druck vom Wasserdampf in die Luft so groß, dass da echt Treibstoff drin ist. Und dann sieht man, sobald der Land auf Land fährt, der Hurricane, weil der wird ja von den großräumigen Winden angeschoben, verhungert und wird schwächer, weil er von unten keine Nahrung mehr kriegt. Also die Nahrung der Stürme ist der Wasserdampf. Ja? Und deswegen haben wir auch viel stärkere Stürme, als wir früher hatten. Ja, das ist einfach so. Und was war das dritte? Also erste Trockenheit, dann Regen und Stürme. Genau
die drei,
also wir haben diese sind die drei apokalyptischen Reiter. Ja, kann man vielleicht kürzer zusammenfassen, aber so ungefähr.
Ich finde, das kann man sich ganz gut merken. Und das hat auch gerade nochmal zum Verständnis, glaube ich, beigetragen. Also für mich war das gestern schon auch nochmal ein Aha-Erlebnis, dass tatsächlich Stürme und Wasser miteinander zu tun haben. Weil das hatte ich noch nicht gecheckt, lustigerweise.
Naja, das checken die meisten. Das ist den Leuten natürlich, das ist... In der Meteorologie ist es um und auf. Ja. Mhm. Für uns ist sozusagen Kondensation und Verdampfen von Wasserdampf, das ist die Wettermaschine und die Sonne, die das aufheizt. Aber der Treiber ist dann immer der Wasserdampf, ohne den wir auch brauchen. Also das ist das Verdunsten, die Kühlung durchs Verdunsten zum Beispiel, ist extrem, 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 extrem wichtig. Also es hatte, wenn man sich schaut, Leben im Meer gibt es, ich glaube es so circa 4 Milliarden Jahre, dass die Photosynthese zum Beispiel entwickelt wurde. Also ist im Meer, aber das Land besiedelt das Tiere, das ist, glaube ich, vor 400 Millionen Jahren oder so erst passiert. Es hat wahnsinnig lang gedauert, bis sozusagen das Land, der nackte Felsen, wenn wir so wollen, sich mit Humus überzogen hat, der Wasser aufnehmen kann, das dann verdunstet und so, dass das Land überhaupt lebenswert wird. Weil man kennt das von einer heißen Wüste, ja, da kannst du ja nicht einmal barfuß gehen, da verbrennst du die Füße, das geht nicht. Ja. Das heißt, der Humus, die Humusschicht, ist eigentlich die, die sozusagen das Wasser aufnimmt und dann schön langsam in die Flüsse und Verdunstung abgibt, die sorgt dafür, dass das Land überhaupt lebenswert ist. Deswegen ist Humus ist Leben. Das ist das reinste Leben. Jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, aber.
Ja, aber sehr spannend, sorry.
Ja, voll. Aber da knüpfen wir mal bei einem anderen Podcast noch an.
Ja, ja.
Wenn du das nächste
Mal da bist, ja.
Ja, klar. Ich bin regelmäßig da, wir machen jetzt einfach eine Perfekt. Serie.
Ja.
Eine Serie. Pure, der Klimapodcast mit Andreas Jäger.
Wir sind dabei.
Pure. Pflanzenbasiert leben, unverpackte regionale Lebensmittel bevorzugen, ethisch fair konsumieren.
Pure. Er hat es schon verinnerlicht.
Ja, perfekt. Das ist ein sehr schönes Logo im Übrigen. Wer hat euch das designt?
Das Martin.
Das war ich.
Echt? Das warst du? Der kann alles.
Ja.
Der kann alles. Der muss heiraten. Ah, du bist schon. Okay. Ja, ja. Du bist schon verheiratet, oder was? Ja, ja. Nee. Ne? Nicht? Nicht. Ja.
Nein. Er hat gestern auch schon die ganzen Leute im Publikum verkuppelt.
Ja, na, das war wirklich lustig. Das ist, manchmal liebe ich es, wenn dann was Spontanes entsteht. Also mit dem denkt ja keiner. Nein, ich sage, wem war zu kalt im Sommer? Ja, und zwei zeigen auf, eine Dame, eine junge Dame und ein junger Herr.
Und die saßen und dann, auch noch direkt nebeneinander, gell?
Nicht direkt, aber nur zwei Meter auseinander. Ja. Und dann sage ich, sind sie noch Singles? Sie würden zusammenpassen von der Temperatur.
Genau.
Weil sie waren die Einzigen, die es halt zu kalt empfunden haben.
Im ganzen Saal.
Alle gesagt, der Perfekt. Sommer war's. Schoß gesehen hat wie einen Vogel jetzt. Sollen sie zehnmal wohnen und in Ruhe gehen.
So ist es.
Ja, machen wir weiter. Ich habe jetzt gerade ein Buch aufgeschlagen zum Thema Gletscher. Da sind zwei Bilder drin, Gletscher damals und heute. Und unsere letzte Podcast-Episode, Nummer 42, wer reinhören will, da war ich ja im Silvrette-Gebirge mit der Klimakarawane. Und da ging es darum, da haben wir eine Gletscherexkursion gehabt mit dem Günther Groß, ein Gletscherexperte, 75-jähriger Mann.
Wow.
Und der konnte uns natürlich wahnsinnig viel erzählen.
Ja,
was er alles erlebt hat. Also er hat dann gesagt, das ist ihm ganz eindrücklich in Erinnerung geblieben. Er hat erlebt, wie die Gletscher sich noch ausgebreitet haben und jetzt im Alter erlebt er den Rückzug der Gletscher und das Verschwinden der Gletscher. Das ist ja das Schockierende, was er meinte, dass das in einer so extrem schnellen Geschwindigkeit passiert wie noch nie. Und das ist ja ein deutliches Alarmsignal und laut seiner Meinung sind die Gletscher natürlich endgültig verloren. Die werden einfach alle verschwinden.
Also absolut richtig. Also bis 2050 sind das nur noch Kinkerlitzchen.
Ja, eben.
Traurig.
In deinem Buch beschreibst du das ja auch,
ja.
Thema Gletscher. Und was genau werden denn die Auswirkungen sein, wenn die Gletscher verschwinden bei uns? Das ist ja ein Stichwort Wasser, Wasserspeicher.
Ja, man muss vorausschicken, dass die Alpen eigentlich der Wasserturm Europas sind. Die Alpen, also der Rhein wird befüllt von den Alpen, das ist ein wichtiger Fluss. Die Donau wird befüllt von den Alpen. So, wie werden die befüllt? Wieso ist der Wasserturm? Weil die Alpen so hoch sind, jetzt schneit es da, jetzt hast du ein Schneereservoir und du hast ein Gletscherreservoir. Das heißt, im Sommer, im Frühjahr hast du die Schneeschmelze und dann hast du immer da, wenn der Schnee von mir aus weg ist, großteils, dann hast du noch die Gletscherschmelze. Also du hast eine ständige Gletscherspende. Ja? 2003, das ist ein extrem heißer Sommer gewesen, da haben sie in Krimmel in Salzburg an der Salzach, haben sie geschaut, im Juli, wie viel Wasser ist von was jetzt in der Krimmel fließt, wie viel ist Gletscher vom Gletscher oben und wie viel ist so halt Wasser, das so reinkommt.
Oh,
50% 2003, 50% dieses Wassers war vom Gletscher.
Wow. Krass. Und wenn die weg sind, dann ist
das... Das ist, wenn der Gletscher weg ist, das heißt, habe ich da weniger Wasser drin. Das heißt, uns fehlt die Gletscherspende, das ist ein Riesenproblem. Aber das genauso große Problem ist, was wir jetzt schon merken, ist, dass es im Winter tendenziell höher hinauf regnet, also das Schneedepot, der Wasserspeicher, der Wasserturm Alpen, hat von Natur aus, auch wenn ich jetzt an die Gletscher gar nicht denke, viel weniger Wassergehalt, das sozusagen schmelzen kann. Und deswegen war dieser Sommer, wir haben eine Todelsau gehabt diesen Sommer, in ganz Österreich, in den ganzen Alpen, haben wir so ein Glück gehabt, weil es war ein extrem trockener Winter mit ganz wenig Schneefall. Ein extrem trockenes Frühjahr. Wenn da ein trockener Sommer kommt, dann haben wir eine Dürrekatastrophe. Hundertprozentig. Und früher haben wir eben tendenziell noch immer sehr lange von diesem Schmelzwasser gelebt. Vom Schnee sehr lange. Typischerweise haben ja die Flüsse deswegen im Frühjahr Hochstand, weil der Schnee so schmilzt. Und dann eben von den Gletschern. Und das beides nämlich kommt uns zunehmend abhanden.
Du hast beim Vortrag ja auch sehr deutlich gesagt, dass eben der Klimawandel nicht nur irgendwelche Regionen betrifft, so Afrika oder Griechenland, wo es dann halt mal brennt oder sowas, sondern dass es eben auch uns hier auf der anderen Seite der Alpen betrifft. Welche Auswirkungen der Klimaerhitzung werden außer diesem Wasserproblem auf uns zukommen und wie schnell? Also ist das jetzt morgen schon oder eh erst in 300 Jahren?
Es ist jetzt, nicht? Mhm. Es ist jetzt, wenn wir sozusagen jetzt im August heuer und im August vergangenen Jahr sogar 100-jähriges Hochwasser haben. Also Jährlichkeit heißt ja nichts anderes. Die machen zum Beispiel Flüsse so, dass sie sagen, wie sicher bauen wir das aus? Mhm. Wir haben eine Statistik und wie hoch der Fluss ist. Und dann bauen wir es aus, dass ein 100-jährliches Ereignis, ein Ereignis, das in der Statistik alle 100 Jahre stattfindet, wir bauen die Dämme so hoch, dass sich ein 100-jähriges Ereignis ausgeht. Das Problem ist, dass mit dem Klimawandel ein 100-jährliches Ereignis plötzlich vielleicht ein 20-jährliches Ereignis ist. Das ist das Problem, was wir haben. Wir müssen jetzt schon jederzeit mit schwersten Hangrutschungen, und in Vorarlberg gibt es einige Gebiete und nicht nur Hörbrand dort, dieser eine Hang, die absolut gefährdet sind, dass sie abrutschen. Das sind Moränenhänge teilweise. Und wenn die sehr durchnässt werden und mit extrem viel Niederschlag, dann geht die Festigkeit runter und dann geht das einfach weg als Moore. Also das ist eine ständige Riesengefahr, die in einem Vorarlberg genauso ausgesetzt ist wie der Rest der Welt. So, und das andere sind Waldbrände. Bis jetzt kein Thema. Aber es reicht ein trockener Sommer und dann haben wir auch in Vorarlberg Waldbrände. Das werden wir noch erleben, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wir werden noch Sommer haben, wo der Wald brennt. Mhm. Ich kann nicht sagen, wie viel, aber wir haben so statistisch gesehen in Österreich ca. 25 Waldbrände pro Jahr. Tirol, Kärnten, Steiermark, Niederösterreich. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, wie viel in Vorarlberg. Aber Vorarlberg wird da nicht verschont bleiben.
Ja. Vereinzelt gab es ja so kleine Waldbrände mal in Vorarlberg. Und je trockener das wird, desto schneller breitet sich das natürlich aus. Und dann ist das Risiko halt umso höher. Ist
ganz banal, genau. Mhm. Was Vorarlberg bis jetzt sehr gut gemacht hat, was wir in Österreich sehr gut machen, das ist diese Prävention. Man hat wirklich, also wie das Hochwasser war letztes Jahr, die Feuerwehr ist sehr gut instruiert und sehr gut ausgerüstet. Da hat man zum Beispiel in Deutschland im Ahrtal hat man versagt. Also in Deutschland weiß man, dass man versagt hat. Die 100 Tote hätte es nicht geben müssen. In Deutschland hat die Kommunikation zwischen den Hydrologen zum Beispiel und der Feuerwehr nicht funktioniert. Das ist der Grund. Also da haben sie einige Hausaufgaben. Das wird in Österreich, weil wir Naturgefahren, glaube ich, viel mehr gewohnt sind und viel ein besseres Gefühl haben für Naturgefahren. Wenn du in den Bergen bist, hast du eigentlich ständig Gefahr. Auf jeden Fall, da sind wir relativ, oder auch die, weißt du, die in der Wachau, da sind wir ja ganz beim letzten Hochwasser, ganz knapp 2013, ganz knapp davon kommen, weil wir von 2002 gelernt haben und diese Alu-Wände gemacht haben. Ist ja wie Unterkante, Oberkante von der Ding, ist das Wasser ist gestanden. Ganz knapp, ja. Einige haben drüber, und es wäre aber noch 10 Jahre vorher, wäre das eine Riesenüberschwemmung geworden. Also da, wir müssen uns da adaptieren, extrem.
Tourismus ist ja auch schon so, dass die Skigebiete immer höher liegen, Ich kenne es von Hohenems, da jammern sie ja auch in der Hohenems schon Tannen, dass da einfach zu wenig Schnee ist. Also nur eine ganz kurze Zeit dann. Wie siehst du das? Oder wie ist das dann auch mit der Wasserkraft, wenn wir in Zukunft weniger Wasser haben?
Ja, also wir werden zukünftig, es ist eigentlich ganz einfach, wir müssen lernen, mit Wasser anders umzugehen. Also ich war heuer in Meran, und da gibt es den Finchgau und das sind inalpine Trockentäler. Also die sind gewohnt im Sommer ganz wenig Niederschläge zu haben, weil die so gut geschützt sind. Ja, die haben teilweise nur 500 Liter im ganzen Jahr. Wir haben in Hohenems 1400 Liter. Mhm. Also viel weniger Niederschlag. Da musst du ganz anders wirtschaften. Die haben diese Wale, wo sie das Wasser führen zu ihren Feldern so. Wir müssen einfach andere, zwischen den Ohren im Kopf, wir müssen jetzt anders denken. Früher Wasser in Vorarlberg speziell, Alpen-Nordseite, regnerisch, Bregenzerwald, der regnerische Teil von ganz Österreich. Dieses Wasser, es war immer nur weg damit. Das macht nur alles kaputt. Also wie leitet man Wasser möglichst schnell, dass es im Rhein ist und im Bodensee und weg, dass wir es nicht mehr sehen. Stimmt, und in Zukunft müssen wir daran denken, Wasser nicht mehr wegleiten, sondern Wasser speichern, weil wir es brauchen für Ding. Das ist nur eine Frage der Adaptierung, aber das kostet Geld und das müssen wir jetzt sehr bewusst angehen.
Also das habe ich mir selber auch schon gedacht, das wird wahrscheinlich bei uns auch so ähnlich werden wie dann im Südtirol, dass wir das Wasser anders leiten müssen. Ja? Und wie es dann mit der Wasserkraft aussieht, mit Pumpspeicherkraftwerken, wenn da weniger Wasser ja, zeitweise ja, ja, da sein wird, ist schon eine
vielleicht
andere Frage.
Sind auch die Pumpspeicherkraftwerke, also diese Speicher sehen in Zukunft Wasserreservoirs für die Landwirtschaft. Also vielleicht müssen wir dann von der energetischen Nutzung ein bisschen aussteigen, auch mit dem Wissen, dass wir im Sommer eh Photovoltaik haben. Das kann sich ja ergänzen, weißt? Ich brauche natürlich, ich will, auf der anderen Seite, diese Speicherkraftwerke will sie natürlich quasi als Wasserbatterie haben für den Überstrom, da brauchen wir es auch. Also das sind extreme Herausforderungen, die man absolut bewältigen kann, nur müssen wir an einem Strang ziehen.
In deinem Buch beginnen ja die Kapitel oft mit Fragen, was ich eh cool finde, unter anderem auch mit den uns wahrscheinlich allen bekannten kritischeren Fragen zum Klimawandel, die entweder gar nicht glauben, dass es ihn gibt oder die den Einfluss von Österreich als irrelevant abtun. Und natürlich allen voran, auch hier jetzt gerade in Vorarlberg wurde ja gerade wieder ganz heiß dieses Aber-China-Argument diskutiert. Ich möchte jetzt gar nicht so tief in die Bullshit-Bingo-Diskussion einsteigen, weil das diskutieren wir in der nächsten Folge mit dem Klimaaktivisten Christian Alther, den ihr auch schon kennt aus einer vergangenen Episode mit uns. Ich möchte dich aber jetzt ganz konkret fragen, warum reicht es eben nicht, wenn nur China was tut? Warum müssen wir auch hier in der Region handeln? Und du sagst ja gern, dass wir eben schon noch die Chance haben und dass es 1000 Lösungen gibt, die eh schon am Tisch liegen. Welche wären das und was müssen wir hier ganz konkret bei uns davon umsetzen?
Das ist eine brutale Frage. Also das ist eine Kofferfrage. In diesem Koffer sind viele kleine Fragen, die sehr groß sind, verpackt. Also erstens, wieso macht es trotzdem Sinn? Was wir brauchen, sind Kipppunkte. Ja, also das Klima hat Kipppunkte, wo wir wissen, das kippt und dann ist es plötzlich weg. Ja, und wir brauchen die Kipppunkte und zwar mehr denn je soziale Kipppunkte. Also das muss in den Köpfen muss die Veränderung passieren. Und wenn die bei uns passiert, dann sind wir ein Vorbild und kann das schneller mal irgendwo anders passieren. Wir haben als Europa durchaus Gewicht. Ja, also jetzt das neue iPhone hat einen USB-C-Stecker. Ja, die hassen das, aber sie müssen es machen, weil Europa ist ein großer Markt. Und das neue iPhone 15 ist jetzt mit USB-C-Stecker und sie, wie gesagt, der hätte es am liebsten umgebracht auf der Bühne, aber er hat ihn jetzt. Ja, also das ist nicht so, dass wir nichts bewirken können. Im Gegenteil, ich glaube, wir sind in einigen Dingen, können wir Vorreiter sein und das müssen wir auch sein. Das ist jetzt unsere Verantwortung. Und das Zweite ist, mit fast allen Klimaschutzmaßnahmen, die ich bei meinem persönlichen Leben oder als Gesellschaft umsetze, rede ich immer alles andere. Wenn ich weniger Auto fahre, habe ich weniger Dreck in der Luft, weniger Verkehrstote, weniger Lufttote, weniger alles. Es ist nur positiv. Weniger Lärm, weniger Stress. Es ist nur positiv, nämlich nicht in China, sondern bei uns. Also wir müssen verstehen, das Leben, das auf uns wartet, ist nicht schlechter, das ist viel besser. Es ist nur der Shifting the Comfort Zone. Ja? Es ist nur anstrengend, das neue Leben sich aufzubauen. Wenn du heute anfängst, Zug zu fahren mit dem Klimaticket, da musst du dich dran gewöhnen, wie man reserviert, wie man das macht. Es ist aber in Wirklichkeit watschen einfach, aber du musst es einmal lernen und einmal tun. Das ist der Punkt.
Absolut.
Ich meine, wenn ich jetzt von Vorarlberg mit dem Auto nach Niederösterreich fahren müsste heute, würde ich mir die Kugel geben. So ein Scheiß. Und das ist ja kein Mensch. Ich bin im Zug und dann klappe ich meinen Laptop auf und dann bereite ich mich schon vor für meine Arbeit morgen. Das ist mein rollendes Büro. Es ist halt so. Ich muss nicht jeder so machen, aber es ist so. Das heißt, ich habe mir nur mal den Chip ändern müssen und in Wirklichkeit ist es viel billiger, weil das Klimaticket nichts kostet im Vergleich, so viel wie ich fahre.
Eben, man muss einfach mal über seinen eigenen Schatten springen und dann sieht man auch mal die Vorteile. Also es ging mir genauso, mein Auto war kaputt, habe dann mal eine Zeit lang mit dem Bus fahren müssen, habe dann im Bus plötzlich die Werbung gesehen für Caruso, mit dem Caruso-Auto seid ihr ja heute hier.
Cool. Ja, ich bin ja auch da. Jan-Kathrin hat mich gefahren.
Plötzlich sieht man dann die Vorteile, dass man eigentlich plötzlich mehr Zeit hat, dass man entspannter ist, dass man nicht ständig mit dem Auto unterwegs ist. Also das ist ja, die Veränderung ist ja nichts Schlechtes.
Und du sparst ja wahnsinnig viel Geld, du hast das doch mal ausgerechnet, oder? Dass das extrem viel Geld ist, was du einfach plötzlich für andere Sachen zur Verfügung hast.
Ja, wenn man sieht, wie teuer so ein Auto ist, was man jeden Monat für ein Auto ausgibt, für Sprit, für Versicherung und.
Ja.
Wenn es einfach nur steht, wenn ich nichts mache mit dem Ding, kostet es schon.
Ja, gerade weil man wenig fährt, ist eigentlich deppert.
Ja.
Das ist besonders. Ich verstehe auch, ein Auto ist immer wieder sehr, sehr bequem und deswegen braucht es dann auch trotzdem so Dinge wie Caruso, wo man dann halt leicht zu einem Auto kommt, weil manche Sachen, gerade weil man eher ländlich wohnt und Österreich ist großteils ländlich, das Auto abzuschaffen, das kannst du nicht machen. Das wäre nicht zielführend. Aber eben es anders zu machen und den öffentlichen Verkehr trotzdem besser zu machen, da muss man sagen, ist man in Vorarlberg in Österreich eh Vorreiter. was das
ja,
betrifft.
Ja, wir sind ja Platz 2 hinter Wien, was öffentlichen
eben,
Verkehr
ja.
angeht.
Und Wien ist eine eigene Geschichte, cool. ja, das kann man nicht vergleichen. Ne?
Eben, das ist eine Großstadt und hier kannst du ja mit dem Bus in jedes kleine Dörfle oben auf dem Bregenzer Wald hinfahren und das geht gut.
Na, wie gesagt, es muss nur mal einfach sich die Mühe machen, sich einen anderen Lebensstil auch anzuschauen, da wird man sehen, hey, eigentlich lebe ich viel besser. Ich lebe hundertprozentig viel besser, wenn ich ganz wenig Fleisch esse. Mhm. Muss nicht einmal aufhören. Redet nicht einmal von aufhören. Ja, ich lebe hundertprozentig besser, wenn ich nicht jeden Tag glaube, ich muss in der Früh ein Wurstbrot zum Mittag, ein Schnitzel, am Abend aber Leberkässemmel ist.
Ja, und auch da, wie du gesagt hast, am Anfang eine Umstellung und dann easy.
Genau. Future Lifestyle ist das so das Stichwort bei uns bei Pure. Ja.
Future Lifestyle.
Genau. Das war, wir möchten ja vermitteln, so eine ganzheitliche Sicht, dass es nicht nur ein Verzicht ist, anders zu leben, sondern dass sich da ganz viele Vorteile ergeben. Ja.
Ja.
Du sagst ja auch immer so ganz schön, dass der Klimawandel eben nicht nur eine Bedrohung ist, natürlich schon, aber eben auch eine Chance sein kann für ein viel, viel besseres Leben. Wir haben jetzt gerade schon angefangen, dieses Bild zu malen. Mal es noch gerne ein bisschen weiter. Wie würde denn so eine Welt aussehen, die Kurve gekratzt hat? Was kann die besser?
Die Welt, die Kurve gekratzt hat, schafft Kreisläufe. Ja. Also da wird alles im Kreislauf geführt. Gebäude, Autos, alle die Güter werden im Kreislauf geführt und es sind viel intelligenter designt, sodass ich sie auch im Kreislauf führen kann. Das ist die Welt von morgen. Und die Welt von morgen schafft auch ganz bewusst CO2-Speicher. Ja? Das heißt, jetzt zum Beispiel eine der wichtigsten Geschichten ist, jedes Haus, das ich baue, außer Holzhaus, ist eine CO2-Schleuder, einfach durch Stahlbeton. Man muss jetzt aber akzeptieren, dass weltweit 90% der Häuser in Stahl und Beton gebaut werden und beides extreme CO2-Schleuder. Das muss gar nicht sein. Ich kann Beton klimaneutral herstellen, mittlerweile geht das schon. Man muss es jetzt nur skalieren und dann wird es auch billiger. Also das geht und das müssen wir zum Beispiel umstellen. Und dann habe ich plötzlich, ich baue ein Haus und habe einen CO2-Speicher gemacht, so quasi einen Wald dahin gebaut. Das ist zum Beispiel eine Zukunft, die ich habe, also die ich ganz klar sehe.
So schöne Sachen wie Schwammstadt, magst du das kurz noch
erleichtern? Ja, natürlich. Ich überlege mir, schwirren gerade so viele Sachen im Kopf, danke für die Hilfe. Aber das eine ist das Bauen, das andere ist natürlich auch, dass wir die Städte anpassen im Klimawandel. Ich war eben in Meran und Meran, der Unterschied war, dass in jedem Garten, wirklich in jedem Garten, ich habe das noch nie gesehen, weil die haben einfach warme Sommer, da steht in jedem Garten ein Baum, der mindestens einen Meter Durchmesser hat. Bei uns sind es wenige Bäume, die machen nur Schatten und Lob und Arbeit und ja,
werden
gleich
eher noch geköpft.
Also das heißt, was ich brauche, sind Städte, die grün sind, die über Verdunstungskühlung die Städte kühlen, Städte, die Wasser aufnehmen können, das war das Stichwort Schwammstadt, wo ich sozusagen ein paar Wasserkörper, Retentionsbecken, wo das Wasser drin ist, von denen dann die Bäume wieder, die da wachsen, das Wasser wiederholen können. Das ist ein schwedisches Konzept, das sich gerade in der Städteplanung ausbreitet, aber das hat natürlich ein Delay von Jahrzehnten, bis das wirklich durchgesetzt wird. Ja. Aber in Wien fängt man schon damit an. Wie gesagt, also die Zukunft ist, ich heize die Gebäude, das ganze Wohnen, das ganze Fahren ist CO2-neutral. Wenn, dann weniger fahren. Mit anderen Reifen. Keiner redet über den Gummiabrieb. Das ist das, wir atmen das jetzt ein gerade. Ja. Gummiabrieb, das ist da in dem Raum drin. Das ist wahrscheinlich genauso kanzerogen wie der Dieselruß. Ja.
Auf jeden Fall.
Also da gibt es wirklich viele, viele Punkte, die sehr viel besser sein werden in Zukunft. Wir müssen an die Zukunft nur glauben und sie bauen. Wir sind Menschen, wir können alles bauen.
Auch Arbeitszeit ist ja auch so ein Punkt, oder? Also wenn wir die Arbeitszeit reduzieren, zum Beispiel auf 4-Tage-Woche, sparen wir auch erstaunlich viel ein.
Extrem viel. Da gibt es eine Studie aus England. Ja.
Yeah.
Wahnsinn, wie viel. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es war unglaublich, was das bringen würde, einen Tag weniger arbeiten. Die ganze, was
gerade für VorarlbergerInnen natürlich unvorstellbar. Das schafft man gescheit, Entschuldigung. Aber es bringt was. Es bringt für die Umwelt was, es bringt für den eigenen Körper was. Und lest euch die Studie durch, wir verlinken die.
Ja.
Das ist extrem spannend.
Das hat man ja auch während der Corona-Zeit gesehen, die ganzen, also für die es möglich war, Homeoffice.
Ja, ja.
Das einfach nur in die Firma fahren, x Kilometer, um dann den ganzen Tag irgendwie mit dem Kunden zu telefonieren und dann wieder nach Hause zu fahren. Was bringt das, ja? So viel.
Ja.
Mhm.
Ja.
Und dann mache ich das auch von zu Hause aus.
Genau. Mhm. Also da sehe ich sehr viel. Gerade vorhin habe ich 7 Sachen, sind mir eingefallen, jetzt vor allem so nicht mein typisch. Ja, vielleicht komme ich da noch drauf.
Das Schöne ist ja, es gibt ein Buch, da kann man das alles nachlesen.
Ja, ja.
Und du hast ja jetzt auch schon angekündigt, dass wir nochmal einen Podcast machen werden.
Also ja, hundertprozentig.
Da gibt es nochmal was.
Ja, cool, ja.
Hundertprozentig.
Sehr cool, ihr habt es alle gehört.
Nein, sehr lässig bei euch. Und wir müssen schauen, dass man ich habe wirklich eine ganz große Überzeugung. Meine Überzeugung ist, dass man noch in 50 Jahren mindestens von den 20er Jahren dieses Jahrhundert sprechen wird. Weil wir jetzt dabei sind, die Schienen zu legen. Und man wird sagen, scheiße, sie haben es verbockt. Oder man wird sagen, cool, haben sie es gemacht. Das ist unsere Aufgabe ist jetzt, wir können nicht jetzt in 10 Jahren die Welt umbauen, aber wir können die Richtungen schon ein bisschen schauen. Es sollte in die Richtung gehen. Eine Sache, die ich unbedingt sagen wollte, die Welt zukünftig hat sich von dieser Gier und von diesem Rebound-Effekt befreit. Nicht mehr jede technische Verbesserung dazu zu nützen, more of the same zu machen. Ja, jetzt sind die Häuser besser isoliert. Man, da würde ich gerne auf 7000 Quadratmeter wohnen, weil jetzt kann ich mir das nämlich leisten. Ja? Das führt uns in die Irre. Oder dass die Autos immer größer, immer fetter werden. Wir müssen resizen und zwar downsizen unser ganzes Leben. Und dann werden wir wieder glücklicher. Ich brauche ja das Materielle brauche ich. Das ist schon wichtig. Aber wenn du zu viel hast, ist es nur Belastung. Ja? 17 Mikrofone.
Ja, das Zeug muss man auch alles putzen. Ja, das höre ich immer als Architektin von Kunden. So. Ich will nicht so viele Fenster, weil die muss ich ja putzen. Ja, Wand kostet auch was, Punkt 1. Und du kannst ja generell ein bisschen downsizen.
Ja. Also das haben wir. Und wir waren jetzt so im Überschwang und ich bin auf die Welt gekommen und es ist immer aufwärts gegangen, materiell. Immer aufwärts gegangen, aber wir sind nicht glücklicher als in den 70er Jahren.
Absolut nicht, ne?
Die Burnout-Statistik zeigt das Gegenteil, ja.
Und es geht uns aber, die materiellen Statistiken, hey, boom, 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 wie viele Klamotten hab ich im Kasten, was isst man alles, wie bewegt man sich, wo fliegt man hin, alles leistbar nicht. Jeder war schon auf Bali, heutzutage kommt man schon voraus, sehe ich, aber so wirklich jeder schon dort.
Ja, nicht.
Und hat sich den Bali-Berli geholt. Von,
oh, das klingt interessant, das will ich haben.
Die Surfer, kennst du das schon gehört?
Ach so, nee.
Ja, das Wasser ist so dreckig. Dort und beim Surfen und die gehen ja alle surfen auf Bali und du schluckst immer ein bisschen Wasser und dann kriegen sie alle so ein paar Tage Durchfall und Bauchweh und so. Ja, Bali-Berli.
Perfekte Abnehmen.
Ja, das ist super, da musst du hin. Es ist ja, kostet ja nichts. 1000 Euro bis dort wahrscheinlich im Flieger.
Das klingt mir viel zu teuer. Ich glaube, das geht günstiger. Das ist doch so schön subventioniert.
Ich hoffe, das Fliegen bald teurer wird. Das ist eine Katastrophe.
Ja,
hoffe ich
auch,
bitte.
Ja, na wie du sagst, wir schreiben aktuell Geschichte in dem Fall. Ja. Und die können wir positiv oder negativ schreiben.
Ja.
Und dann
wir haben sie in der Hand. Mhm.
Dann kommen wir schon zu den Word-Rap-Fragen zum Abschluss.
Okay.
Also ich sage jetzt
noch einen
Satz.
Und ich muss ihn vervollständigen, oder?
Ja, und du vervollständigst ihn. Ja, genau.
Das ist cool.
Am Anfang, das waren die Entweder-Oder-Fragen, jetzt haben wir die Word-Rap-Fragen.
Wow, hey, jetzt bin ich aber gespannt.
Da sind wir gespannt, was du sagst. Der Klimawandel ist
aufzuhalten, wenn wir wirklich wollen.
Wissenschaftliche Fakten sind?
Als das zu nehmen, was sie sind, nämlich Fakten. Alternative Fakten gibt es nicht. Das hat der Trump erfunden, aber es gibt es nicht.
Gut, ist, ja.
Bewusstseinsbildung bedeutet für mich, also für dich.
Für mich persönlich?
Ja.
Mich ständig zu hinterfragen in dem, was ich tue. Und ständig auch meine Meinungen zu hinterfragen, weil es eben eine Zeit im Wandel ist. Und da bleibt nichts stehen. Was heute gut ist, kann morgen schon schlecht sein und umgekehrt.
Die Rolle der Technologie?
Ist eine sekundäre, eine sehr, sehr wichtige. Aber genauso wichtig ist die Finanzwirtschaft. Und genauso wichtig, und das ist das Wichtigste, ist die Revolution in den Köpfen. Wir brauchen die Tipping Points in den Köpfen.
Stimmt. Die Welt der Zukunft wird?
Wunderbar, wenn wir es nur wollen.
Schön.
Sehr schön.
Du als unser Gast darfst jetzt noch ein paar Schlussworte dir ausdenken. Was willst du unseren ZuhörerInnen noch mitgeben?
Ich möchte mitgeben, dass wir müssen einfach alle Schritt für Schritt gehen. Und zwar einfach gar nicht schauen, was in China oder irgendwo passiert, sondern nur um sich selber kümmern. Muss der Flug sein? Muss das sein? Ist das andere nicht viel, viel lustiger und viel, viel spannender? Alles mit dem Hintergrund, ich will ein besseres Leben haben für mich und für meine Kinder. Und dann nicht an die anderen denken, sondern den Schritt für sich selber machen. Muss das Auto so groß sein? Muss ich so viel damit sagen? Geht es nicht aus mit Caruso? Diese kleinen Entscheidungen, das sind alles kleine Bausteine zu einem wirklich glücklicheren, besseren Leben.
Ja, das hast du schön gesagt. Vielen, vielen Dank.
Sehr gut, ja.
Ja, hey, cool. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Freut mich sehr, sehr spontan und ich war nicht vorbereitet, wie man merkt, aber es war super.
Einwandfrei gepasst. Ja, super.
Ja, mega cool. Und in dem Fall auch bis zum nächsten Mal, oder wie?
Ja.
Cool.
Ja.
Er hat nochmal Ja gesagt.
Super, super, ich schicke euch meinen Terminplan und dann, scheiße, muss ich wieder daher.
Du bist sehr gerne hier, hast du gesagt.
Sehr gerne.
Super, problemlos und schnell.
Echt cool. Cool, lässiges Studio. Und ich weiß auch, wo du dein Geld reingesteckt hast, weil du kein Auto hast.
Genau.
Wirklich ein super geiles Podcast-Studio. Gratulation.
Bam. Pure.
Danke dir.
Dankeschön. Na gut, dann euch zu Hause noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, wie auch immer. Und schaut euch die Links an, wirklich, es lohnt sich.
Genau, wir haben wieder, wie immer, alles in der Factbox. Auch der Link zum Buch, zu deiner Webseite, Andreas.
Super. Na, alles, danke. Danke. Das Buch ist wirklich großartig. Ich freue mich über jeden, der es kauft. Ich verdiene wirklich wenig Geld damit, aber der Verlag freut sich.
Das ist das Wichtigste. Wenn sich Verlage freuen, dann ist alles gut.
Ja, das sind wichtig.
Ja. Okay, dann ciao.
Tschüss.
Okay,
tschüss.
Das war's wieder mit der heutigen Folge und Andreas Jäger, dem Meteorologen, Moderator und Autor. Alle nützlichen Links, die findet ihr. Ihr kennt es. Wie gewohnt in der Factbox. Danke, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, wenn wir uns dann hier wieder in 2 Wochen hören. Und dann kann ich jetzt nur noch sagen, gute Nacht, guten Morgen, schönen Tag, wo auch immer ihr wieder mit dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal.